Und Larissa
von Burning Witches. Und ihr hört Pommes Gabel, den Podcast von PowerMetal.de. Yeah!
Bei so einem tollen Intro habe ich gerade ein riesig großes Lächeln auf den Lippen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Pommes Gabel. Den Podcast von PowerMetal.de. Aus Redaktionssicht bin ich zwar heute alleine hier, habe allerdings, wie ihr schon am Intro gehört habt, zwei sehr tolle Gäste in meinem virtuellen Interviewraum. Die Jay und die Larissa von Burning Witches. Hi ihr beiden.
Hallo!
Vor nicht allzu langer Zeit, nämlich am 28. Mai, erschien mit The Witch of the North ihr neues Album, das insgesamt vierte von Burning Witches und ist, wie ich finde, ein ganz tolles, straightes Metal-Album geworden, das auch einen sehr eleganten Spagat zwischen dem nostalgischen Geist der 1980er Jahre und der heutigen Durchsetzungskraft des Heavy Metals darstellt. Es erschien über Nuclear Blast und ist mit knapp einer Stunde Spielzeit auch ein Album, was sehr, sehr viel zu bieten hat. Von daher, ihr beiden, vielen lieben Dank, dass ihr euch für eine Folge Pommesgabel bereit erklärt habt.
Yeah, danke dir. Gern. Wir freuen uns.
Und ich mich erst. Ja, ihr beiden, wie geht's euch denn? Wie ist denn die derzeitige Stimmung im Circle of the Burning Witches?
Hey, die Stimmung ist absoluter Wahnsinn. Es ist echt Hammer. Wir haben trotz der aktuellen Covid-Situation trotzdem Spaß miteinander. Es laufen einige Dinge im Hintergrund und es ist wirklich mega.
Ich hoffe auch, die stets auftauchenden Hexenassoziationen gehen euch auch noch nicht allzu sehr auf die Nerven.
Nee, gar nicht.
Okay, super. Wie schon gesagt, ein neues Album steht an. Ein Jahr nach Dance with the Devil, das im März des vergangenen Jahres erschien, steht jetzt mit The Witch of the North ein neues Album aus dem Hause Burning Witches an. Das hat ja vom Titel und dem Artwork her eine sehr frostige Note. Und das zu Beginn des Sommers. Zufall oder eine bewusste Entscheidung?
Das ist, denke ich, mehr Zufall. Wie ist das gegangen? Romana hat den Riff von The Witch of the North geschrieben und dann haben wir so gefunden, das klingt so nordisch.
Genau, diese Melodie.
Ja, also warum nicht Hexen von den Norden?
Absolut, absolut. Also mir gefällt das Album unheimlich gut. Ich finde es sehr knackig. Ich finde es auch vielleicht noch ein bisschen metallischer, kann man sagen. Vielleicht als Dance with the Devil, was ein bisschen rockiger war. Und produziert hat das gute Teil ja Schmier von Destruction. Jay, wie kam denn damals eigentlich der Kontakt zu ihm zustande und inwieweit stand er euch in den letzten Jahren schon mit Rat und Tat zur Seite?
Der Kontakt hatte er schon mit Romana, also Romana und ihr Mann Damir waren befreundet mit Schmier und Romana hat ihm von ihrer Idee erzählt, dass sie eine Frauenband gründen möchte, weil Romana mit ihrer Band Atlas und Axis und ist dort die einzige Frau und dann hatte sie eben diese Idee. Ja, dann hat sie ihm die Idee erzählt und er war voll Feuer und Flamme und fand das richtig cool und hat dann gefragt, ob wir noch einen Manager brauchen. Und da haben wir, Romana hat er mit ihm geschrieben, natürlich nicht Nein sagen wollen. Es war ein tolles Angebot. Er steht uns sehr zur Seite. Er und der Mann von Romana, Damir, wo auch jetzt bei Destruction spielt, machen wirklich alles für uns, helfen uns mit allem Möglichen, sind für uns da. Schmier arbeitet sehr viel für uns alle und unterstützt uns. Und er hat ja auch schon sehr, sehr, sehr lange Erfahrungen im Metal-Business. Und ja, also es ist wirklich mega. Er ist, wie schon in anderen Interviews gesagt, unser Daddy.
Ah, das hört sich gut an.
Ist wirklich super. Also das ist wirklich der Hammer.
Und die Aufnahmen zum neuen Album, die fanden ja bei Herrn Pulver von Gurt statt, in den Little Greek Studios. Welche Umstände genau machen denn die Aufnahmen bei ihm so besonders, dass auch beispielsweise Bands wie Propane oder eben auch Destruction bei ihm in den Little Greek Studios aufnehmen?
Bei Burning Witches ist das halt auch eine lange Geschichte, da sie von Anfang an immer zu ihm gingen für die Aufnahmen. Und sie ist halt auch, ich denke, die Stimmung ist einfach echt geil. Es ist wie, er gehört einfach zu dieser Familie irgendwie, oder?
Ja, und er ist auch ein sehr, sehr guter Mischer und kennt sich aus mit unserem Musikstil und auch Romana mit Atlas war bei ihm da, mir mit Gomorra, ja.
Das ist natürlich toll. War das denn auch eine, ich sag mal, bewusste Zielsetzung, als ihr euch an das Songwriting gesetzt habt, dass das Album im Vergleich zum Vorgänger vielleicht noch ein bisschen heavier geworden ist? Oder hatte auch Herr Pulver so ein bisschen seine Finger mit im Spiel gehabt?
Nee, Romana hat einfach die Riffs geschrieben und sie hat immer so viele Ideen. Mhm. Damir, Schmier und Pulver haben natürlich Tipps gegeben, aber schlussendlich wurde das Album so geschrieben, wie wir das wollten.
Und im Vergleich jetzt auch, wie gesagt, zum Vorgänger, ist es auch bisweilen sogar epischer geworden. Hat das auch ein bisschen was mit dem Titel, mit The Witch of the North, beziehungsweise dann auch mit der konzeptionellen Ausrichtung des Albums zu tun?
Ja, ich würde schon sagen, oder? Dass so diese nordische Mythologie und diese Geschichten das auch etwas epischer machen und dann dieses Albumcover mit der Freya und mit uns so als Comic Shield Maidens und den Bergen im Hintergrund. Ich würde schon sagen, ja.
Ich muss dazu sagen, dass ihr mich speziell auch mit der Coverversion gecatcht habt. Ich bin großer Savatage-Fan, denn nach Holy Diver und Battle Hymn habt ihr ja das mächtige Hall of the Mountain King als Coverversion auch veredelt. Gab es denn noch andere Kandidaten oder war von vornherein klar, dass es Savatage mit diesem Song sein muss?
Es gab schon noch andere Kandidaten, aber soweit ich weiß, hat Laura diese Idee gebracht und den Song. Und wir fanden das mega toll.
Wie konntet ihr denn Chris, also Caffery, für die Gastsolos gewinnen?
Das war auch wieder Romana. Sie hatte schon länger da den Kontakt auf Facebook und hat ihn dann einfach mal angefragt. Und er war auch voll dafür zu haben und hat dann sogar nicht nur das Solo, er hat gleich den ganzen Song eigentlich auch mitgespielt und eine Spur geschickt. Ja.
War das denn so eine Art Ritterschlag dann auch für euch?
Ja, sicher. Das ist natürlich mega eine Ehre für uns, dass er einfach Ja sagt und mitspielen möchte. Das ist natürlich nicht selbstverständlich und da hatten wir natürlich alle Freude daran.
Das glaube ich. Für euch persönlich, welche Bedeutung haben dann John Oliver und Savatage generell für euch? Seid ihr auch mit der Musik aufgewachsen?
Ja, aufgewachsen nicht direkt. Eigentlich hat es uns da noch gar nicht gegeben, aber wir sind halt einfach später dann voll da reingerutscht und waren von Anfang an einfach mega Fans von ich vor allem halt von den Gitarristen. Ich finde die mega. Diese Art, wie sie spielen und diese Melodien und so, die sind unglaublich. Ja, und die ganze Band, oder? Hat uns einfach immer begleitet.
Ja, genau. Ja,
würde ich und wirklich sagen. Eben alle von uns und aus der Band.
Larissa, würdest du denn eventuell auch die Gitarristen von Savatage als deine persönlichen Guitar Heroes bezeichnen?
Ja, ich würde schon sagen auch. Es gibt da noch ein paar andere. auch so aus diesem Zeitraum wie Judas Priest zum Beispiel oder von Iron Maiden. Ja, alle diese halt, genau.
Also alle, die quasi diesen guten alten 1980er-Jahres-Spirit dann auch aufrechterhalten und eben bis ins Jahr 2020, 2021 dann auch manövrieren.
Ja, auf jeden Fall.
Ich hätte jetzt auch eine Frage an Romana gehabt, aber vielleicht könnt ihr mir die auch beantworten. Inwieweit musstet ihr denn Hexenhammer damals umplanen, damit halt die Songs auch auf den Gesangsstil von Laura gut passen würden? Also inwieweit musstet ihr da ein bisschen was umarrangieren?
Ja, eigentlich nicht groß. Weil die Laura hat eine super Stimme, die sich mega gut anpassen kann. Die hat ja 10 Tage die Setlist geübt und dann stand sie mit uns auf der Bühne bei ihrer ersten Show mit uns. Also somit war das eigentlich voll kein Problem.
Super, wie seid ihr denn damals auf die Sängerin aufmerksam geworden?
Das war damals noch durch unsere Ex-Gitarristin, weil sie sie gekannt hat aus Holland und die hat uns dann vorgeschlagen. Und dann haben wir sie eingeladen und das hat sofort gematcht, auch charakterlich, weil sie ist auch voll cool und crazy und so Family-Style, wie wir halt alle sind. Ja, und die Stimme von Laura ist natürlich auch mega und hat uns gefallen. Ja, und dann kam das so.
Also ich denke auch, dass ja speziell auch Dance with the Devil als auch natürlich Witch of the North gerade mit ihrer Stimme sehr, sehr gut ja auch im Vordergrund gespielt werden. Dadurch passt natürlich auch der konzeptionelle Rahmen, wie ich finde, auch sehr gut zur Platte. Ich denke da auch an epischere Nummern wie eben den Titeltrack oder Lady of the Woods oder auch We Stand as One. Jetzt wäre natürlich meine Frage, was war denn eher da? Der konzeptionelle Rahmen oder ja, die Ausrichtung bzw. auch der Wille, dass ihr dementsprechend auch mal vielleicht ein bisschen metallischer agieren möchtet, jetzt im Vergleich zum Vorgänger?
Wie ist das abgelaufen? Eigentlich ist es wirklich immer ein bisschen gleich vom Ablauf her. Es kommt Romana eben mit diesen 1000 geilen Gitarren-Riff-Ideen. Da geht es in den Bandraum und da spielt dann Lala und Jay dazu. Wenn dann der Song soweit steht, schicken wir ihn zu Laura und sie schickt dann Melodien und Songtextideen zurück. Und ich habe da auch schon mit Melodien und Soli beitragen können. Das ist immer etwas gleich und das hat sich dann einfach so ergeben. Genau, Laura hat sich mega reingestürzt, so eben in diese Geschichten, die nordischen Mythologien und auch andere Mythologien. Und hat mega viel dazu gelesen, also war auch schon vorher ein Fan davon. Und hat dann echt viele gute Ideen gebracht.
Ja, genau, also eigentlich wird das nicht mega geplant. Das kommt genau, das ist einfach so, wie es kommt. Ja. Genau, es entsteht einfach so.
Ist denn die nordische Mythologie auch ein Thema, für das ihr euch privat interessiert? Oder wie entstand so gesehen der Hang zum hohen Norden?
Ja, ich würde schon sagen, das interessiert uns alle. Ist halt eben schon sehr spannend, weil es so umfangreich und tiefgründig ist. Man kann da so viel eigentlich rausnehmen und dann auch wieder mit unseren Themen verbinden, die uns eben heutzutage beschäftigen und interessieren.
Ja, und vor allem auch wir als Burning Witches. Ich meine, die Druiden waren ja früher auch so eine Art Hexen, oder? Das ist schon mega ein interessantes Thema für uns.
Jetzt ist natürlich auch eine Situation seit letztem März leider gang und gäbe, nämlich auch Corona. Aber wir haben jetzt auch von vielen Künstlern gehört, dass sie diese konzertfreie Zeit genutzt haben, um ihren Fokus komplett auf das Songwriting für ein neues Album beispielsweise zu legen. Also inwiefern hat denn das Coronavirus den Fokus auf die Arbeiten zum neuen Album bei euch beeinflusst?
Ja, also natürlich durch Covid hatten wir mehr Zeit für das neue Album. Ja, eigentlich haben wir schon ein paar Monate lang uns um das gekümmert, geübt. Ja, also das war halt, auch wenn die ganze Situation nicht toll ist, aber das Gute daran war halt, man hatte Zeit und nicht so den Stress.
Und dementsprechend konntet ihr euch auch komplett dann auf das Songwriting für eben die aktuelle Platte dann besinnen?
Genau. Dann hatten wir mehr Zeit für das und hat Romana die Riffs gemacht, hat mit Lala sich hingesetzt. Dann kam noch Larissa dazu mit den Solos und Ideen. Dann kam ich noch mit meiner Bassline und da hilft mir Romana immer, weil ich spiele ja erst seit es Burning Witches gibt in der Band. Das macht sie dann mit mir. Und dann wird die Idee der Laura geschickt. Die hat zu Hause so ein kleines Ministudio. Und die singt dann über die Aufnahme etwas drüber und schickt die Idee wieder zurück. Ja, dann hatten wir mehr Zeit, um reinzuhören. Ja, voll.
Ja, für mich war es auch toll. Eben schade, dass es nicht viele Konzerte gab bisher, aber ich habe so vieles anderes jetzt machen können mit den Mädels und sie richtig gut kennenlernen. Halt auch mal eben zusammen kochen oder trinken gehen, shoppen und so weiter.
Ich meine, das muss natürlich dann auch innerhalb einer Band dann stimmen, die Chemie untereinander. Ich meine, man kann sonst so tolle Live-Auftritte dann zusammen auch absolvieren, aber wenn dann die Chemie irgendwie nicht stimmt und die wird dann eben durch solche gesellschaftlichen Gepflogenheiten wie dann eben auch mal kochen oder gemeinsam ausgehen oder so, werden die natürlich dann noch mehr gefestigt, damit man den anderen auch besser kennenlernt.
Ja, genau, das stimmt. Und die Chemie bei uns stimmt total. Ja, und das ist jetzt auch, ich meine, normalerweise, wenn man sich nicht so kennt, dann lernst du dich spätestens auf Tour kennen, wenn du monatelang im Tourbus aufeinander sitzt. Aber Larissa und wir haben uns jetzt, konnten uns echt besser kennenlernen und ja, wir machen mit Freude weiter so.
Ich höre so ein bisschen raus, dass euch gerade diese familiäre Atmosphäre bei Burning Witches auch sehr, sehr wichtig ist.
Ja, das ist mega wichtig, weil, weißt du, wenn du auf die Bühne gehst und die Stimmung untereinander nicht stimmt, dann merken das und spüren das auch die Fans. Wenn du auf die Bühne gehst und der Spaß so nicht da ist, aber wenn du auf die Bühne gehst und das Team stimmt und du hast den Spaß zusammen, dann wirkt sich das auch auf der Bühne aus. Du hast dann automatisch mehr Freude an den Live-Shows und strahlst das mehr aus und ich habe das Gefühl, dann geht es auch mehr ab und dann ja, ist es auch schöner für die Fans.
Das glaube ich auf jeden Fall. Apropos Familie, ich finde diese Überleitung total toll. Aber mein Kollege, der Frank Wilkens, der auch schon mit euch ein Interview geführt hat, der hat mir verraten, dass einer eurer Väter auch Teil dieses Albums war.
Ja, genau, das ist der Papa von der Romana, der Meinolf. Er ist seit über 20 Jahren Opernsänger. Romanas Traum war es schon immer mal, mit ihm einen Song aufzunehmen. Und dann hat sie ihn gefragt, ob er nicht mal bei der Ballade mitmachen wolle. Und er hat auch noch zwei Kollegen mitgebracht, die auch noch mitgesungen haben. Mhm. Und ja, dann ist das so entstanden. Und das war natürlich schon total eine Ehre für uns, oder? Mhm.
Jetzt ist ja, wenn ich so ein bisschen eure Diskografie betrachte, seid ihr ja nicht nur vom Stil her, sondern auch vom Veröffentlichungsrhythmus stark an die 1980er angelehnt. Also ich denke jetzt beispielsweise an eine Zeit, wo dann Bands wie Maiden, Saxon oder Priest wirklich im Jahresrhythmus legendäre Alben rausgebracht haben. Ja, und von euch kamen ja jetzt auch seit 2015 schon 4 Alben und 2 EPs heraus. Woher nehmt ihr diesen Tatendrang, von dem sich meines Erachtens auch viele Band ein Scheibchen abschneiden könnten?
Das liegt an unserer Bandleaderin, der Romana, weil die wirklich so viele coole Ideen hat, uns alle damit begeistert. Ja, wenn sie dann wieder genug Ideen zusammen hat und es wieder für ein Album reicht, warum nicht, oder? Wir haben alle Freude daran und ich glaube, sie könnte jetzt schon wieder hinsitzen und dann, ja genau, also das spricht vor Ideen und Energie.
Ja, ich merke das schon, aber bei euch ist es ja toll, dass dadurch auch die Qualität der Songs nicht darunter leidet. Weil man denkt natürlich, wenn man jetzt wirklich am laufenden Band irgendwie Alben veröffentlicht, dass dann ein qualitativer Abfall dann irgendwie bemerkbar wird. Aber bei euch ist es nicht, weil ihr erfindet euch meines Erachtens immer von Album zu Album immer ein bisschen neu, fügt neue Tendenzen hinzu und ja, könnt euch komplett verwirklichen. Und speziell das macht für mich auch den Reiz von Witch of the North, eurem neuen Album, aus.
Ja, danke vielmals.
Schön zu hören.
Genau.
Gerne. Wir haben ja auch kurz gerade mal über die 1980er geredet, zumindest ganz kurz mit einem Wort angeschnitten. Was hat denn die damalige Zeit eurer Meinung nach am meisten geprägt, was es heute nicht mehr gibt? Also woher nehmt ihr persönlich diese 1980er-Affinität?
Es ist so der Style natürlich von früher. Genau, dann das Feeling mit dieser Musik. Irgendwie fühlen wir uns verbunden damit. Mhm. Und ich denke, früher hat es vielleicht noch ein bisschen mehr Freiheit als heute. Das war vielleicht damals besser. Ja, und zum Beispiel, ich bin auch ein bisschen so aufgewachsen mit meinem Vater, weil der auch rockige Musik und ein bisschen Metal gehört hat. Ja, und dann bist du automatisch verbunden.
Genau, bei mir ist es gleich, ja.
Dann stellt sich bei mir jetzt gerade mal die spontane Frage, ganz intuitiv, was war euer erstes Album, was ihr von euren Vätern gehört habt? Was ihr quasi als kleine Kinder aus dem CD-Regal oder aus dem Schallplattenregal eures Vaters gemopst habt und dann aufgelegt habt?
Also ich weiß, es war AC/DC, aber ich weiß das Album nicht mehr. Das kann ich dir nicht mehr sagen, das ist zu lange, aber das war AC/DC.
Und bei dir, Larissa?
Ich glaube, das war wahrscheinlich irgendwas so von Foreigner oder so.
Oh, schön.
Eine Rockband, ja.
Oh, sehr, sehr schön. Bei mir war es tatsächlich Kansas. Von daher vielen lieben Dank an meinen Vater, dass er mich dahingehend sehr gut geprägt hat. Ich habe vorhin auch kurz mal das Thema Schallplatten angelehnt. Auch für mich eine Gegebenheit der 80er Jahre war eben das Thema Schallplatte. Bisher wurden ja auch all eure Alben auch als Vinyl veröffentlicht. Woher glaubt ihr denn, kommt dieses Vinyl-Revival, der abermalige Aufkommen dieser Platten?
Ich glaube, das ist einfach etwas extrem Schönes, wenn man so eine Schallplatte in den Händen hält, auch bei CDs. Ich finde das einfach geil, wenn man so ein Booklet und ein großes Cover und ich glaube auch bei den Schallplatten eben speziell auch sogar der Geschmack und alles. Also was Spezielles, ja, diese zu haben.
Ja, und das ist irgendwie auch total wieder in.
Ja. Und dieses Sammelfieber wird irgendwie geweckt, das ja viele heutzutage auch noch haben und wir eben selber auch.
Man hat ja da auch ein Stück Musik in der Hand und gerade bei einer CD wird das dann eben kleiner und bei Streamingdiensten hat man, wie ich finde, auch keinen richtigen Bezug mehr zur haptischen Musik. Also damals als Kind beispielsweise, ich saß dann wirklich im Sessel und habe dann die Booklets studiert, auch wenn mein Englisch noch total furchtbar war, aber zumindest so ein paar Wörter konnte ich assoziieren, habe dann versucht, auch mit den Booklets danach zu singen und gerade das macht für mich auch den Reiz aus.
Ja, das stimmt schon. Hat etwas.
Wie denkt ihr denn persönlich über moderne Streaming-Dienste?
Also ich finde es nicht so cool. Heute ist alles so schnelllebig. Die Leute streamen halt, weil sie wollen nur noch einen Song vom ganzen Album hören und nicht mehr das ganze Album, weil es ist alles schnelllebiger und viele Leute kapieren halt auch nicht, dass sie die Band nicht so mega unterstützen, wenn sie streamen, sondern dass sie die Band eher unterstützen würden mit CD-Kauf, oder? Weil das ist ja harte Arbeit hinter einer CD und ich bin nicht so der große Fan. Ich habe jetzt auch keine Streaming-Dienste oder so. Ich kaufe mir noch die CDs, die ich haben möchte. Ich finde das auch viel schöner als alles übers Telefon.
Absolut, absolut. Jetzt ist es ja auch so, vor ein paar Jahren, apropos CD, da flatterte euer Demo in die heiligen Katakomben der Rockhard-Redaktion. Und die haben euch ja im November 2016, Jay, du wirst dich daran erinnern, auch zum Demo des Monats gekürt. Hättest du es denn damals für möglich gehalten, dass nur wenige Jahre später ihr jetzt hier sitzt und schon auf solch eine steile Karriere zurückblicken könnt?
Nee, wirklich überhaupt nicht, weil Romana hat die Band gegründet und ich war ja das erste Mitglied und ich wollte einfach mitmachen, um Spaß zu haben, neben ihr auf der Bühne zu headbangen. Auch sie hat sich überhaupt keine Gedanken gemacht, es ging nur um Spaß. Ja, es war nicht so voll der Karrierengedanke und alles da. Es war einfach, hey, wir wollen Spaß haben und das ist natürlich, war damals schon mega eine Überraschung für uns, weil wir nicht damit gerechnet haben und auch jetzt noch. Also wir machen das wirklich, weil es uns Spaß macht und auch als wir am Wacken spielen konnten, wir konnten es kaum fassen, weil das ist natürlich der Traum jeder Band, wenn du am Wacken spielen darfst. Und das war für uns auch nicht geplant.
Für euch der bisher legendärste Auftritt?
Ja, einer der legendärsten Auftritte, würde ich sagen.
Larissa, du hast ja seit 2015 wahrscheinlich auch den Werdegang von Burning Witches mitverfolgt. Beziehungsweise, wann wurdest du denn erstmalig auf die Band aufmerksam und in welchem Zusammenhang war das?
Ja, doch, also das fing schon ganz früh an. Das ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich kenne Romana schon sehr, sehr lange. Wir haben in einem Kinderchor zusammen gesungen, als wir ganz klein waren. Und dann habe ich auch bei ihrer Mutter und auch bei ihrem Vater hatte ich noch Klavierunterricht, etwa 10 Jahre lang. Dann haben wir uns irgendwie so in den Jugendjahren ein bisschen aus den Augen verloren, da haben wir an verschiedenen Orten gelebt und so weiter. Und dann uns aber wiedergefunden, weil wir den gleichen Gitarrenlehrer hatten. Da habe ich dann auch in der Band spielen dürfen, eben von Damir. Das war bei Gonorrhoeas, jetzt heißen sie Gomorrah. Genau, und dann habe ich das natürlich von Anfang an mitbekommen, ja, mit den Burning Witches und das von Anfang an so mitverfolgt, genau.
Ja, und dann wurdest du natürlich dann auch irgendwann Teil der Hexenbande. Kannten denn deine Bandkolleginnen auch Gonorrhoeas?
Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist ja auch der Ehemann von Romana. Also, wirklich gehört alles zur selben Familie.
Genau, es gehört alles zueinander.
Aber ich muss sagen, Larissa, ich fand The Mask of Shame ziemlich geil. Das war ein sehr, sehr geiles Power-Metal-Album, muss ich sagen.
Geil, cool.
Ich habe es ja auch im Vorfeld schon mal angekündigt. Das haben wir mit Tom von Sodom oder auch der Band Wizard gemacht. Ich möchte ganz gerne mit euch mal durch eure bisherige Diskografie gehen, ein bisschen rumkramen. Also ihr beiden, nennt mir gerne die erste Assoziation, die euch in den Sinn kommt. Gerne aus der Sicht einer involvierten Person, also in dem Fall Jay, und einer damals nach außen stehenden Person, in dem Fall Larissa. Und gerne auch, warum diese Assoziation. Einverstanden?
Okay. Ja, wir probieren es mal.
Super. Ja, alles hat einen Anfang. Das Debüt, das gleich betitelte Debüt Burning Witches. Was fällt euch dazu ein?
Oh, Aufregung. Freude. Spaß. Ja.
Ja, der Start von allem, genau. Dieses 80er-Jahre-Ding, das da ganz klar durchdrückt. Ja.
Ich musste da so ein bisschen, als ich damals, wie gesagt, Burning Witches, also das Debütalbum gehört habe, musste ich so ein bisschen an Glory to the Brave von Hammerfall 97 denken. Für mich hatte das so einen ähnlichen Einschlag. Wie gesagt, die Musik, die lag ein wenig ich will nicht sagen brach, aber zumindest war es mal wieder Zeit für irgendwas Neues, für irgendwas Innovatives. Und das hatten eben, wie gesagt, 97 Hammerfall mit Glory to the Brave, als auch natürlich dann Burning Witches mit dem gleichbetitelten Debüt.
Danke, cool.
Ja, dann folgte das Label-Debüt bei Nuclear Blast, Hexenhammer. Jay, wie kam es denn damals zu dem Deal mit Nuclear Blast? Oder anders gefragt, was hast du damals gefühlt, als Nuclear Blast plötzlich vor der Tür klopfte und euch unter Vertrag nehmen wollte?
Romana hat mir damals angerufen und das gesagt. Und dann habe ich einfach das Telefon aufgelegt. Weil ich bin mega erschrocken, weil ich natürlich nicht damit gerechnet habe. Und dann habe ich zurückgerufen und habe gemeint, ja, also nochmals. Was hast du gesagt? Heute ist nicht der 1. April. Ne? Nee, und dann war es dann tatsächlich so. Und das war natürlich eine mega Freude.
Und was assoziiert ihr mit Hexenhammer, jetzt retrospektiv betrachtet?
Also für mich sind es halt ein paar ganz, ganz geile Songs mit coolen Gitarrenriffs, die ich jetzt extrem gern so im Nachhinein gelernt habe und mitspiele, ja.
Der Videoclip, den wir dazu haben natürlich, der hat super Spaß gemacht. Was kommt mir noch in den Sinn? Ja, wir hatten nicht viel Zeit bei diesem Album. Es war zwischen Albumkonzerten. Ja, das ist in etwa das.
Ja, und dann folgte ja auch ein Jahr später die Wings of Steel EP, die erste Veröffentlichung mit Laura.
Ja, das war ein Megaspaß. Der Song wurde innerhalb, ich glaube, 5 Tagen geschrieben. Laura hat noch innerhalb 2 Stunden Songtext dazu geschrieben. Ja, und dann ging es schon ins Studio.
Ja, und dann wurde auch Dance with the Devil aufgenommen. Wie gesagt, euer letztes Album vom März 2020.
Es war natürlich spannend, weil das war die erste CD mit Laura, oder? Und dann, auch wie es dann bei den Fans ankommt und so, waren wir natürlich schon ein bisschen aufgeregt. Ja, dann war die Freude umso größer, als dann das Album gut ankam. Und wir hatten auch mega Spaß im Studio zusammen.
Das hört man auch, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und dann im August gab es eine Veröffentlichung der besonderen Art, nämlich in Form von 3 Songs wurden die Akustik-Sessions aufgenommen. Wie kam es denn dazu?
Das war einfach so eine Idee, weil wir konnten ja nicht mehr wirklich live spielen in dieser, das war glaube ich dann schon so, und wollten den Fans trotzdem etwas geben, oder? Weil kam das irgendwie so zustande, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr genau, wie das liegt. Das ist für mich schon viel zu lange her.
Ich merke schon, ihr habt jetzt den Fokus komplett auf Witch of the North gelegt, das wie gesagt jetzt seit Ende Mai im Handel erhältlich ist. Ihr beiden, wenn ihr ein einziges Wort hättet, um das Album zu beschreiben, welches wäre das?
Ja, was du auch schon gesagt hast, für mich ist es einfach episch.
Ja, voll würde ich auch sagen. Powerful, episch.
Einigen wir uns auf episch und powerful. Das ist das Schöne. Ich finde auch, dass diese beiden Adjektive das neue Album sehr, sehr gut zusammenfassen. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viel weiteres zu entdecken. Larissa, du spielst ja Gitarre und Jay, du spielst Bass. Seid ihr denn noch an anderen Instrumenten aktiv?
Nein, ich spiele wirklich nur Bass. Das nimmt genug Zeit. Eben neben der Band ist ja auch noch die Arbeit da. Ich spiele ja erst seit es Burning Witches gibt Bass und werde von Romana und ihrem Mann Damir unterrichtet. Dass die Zeit, die ich habe, nutze ich voll und ganz dafür, um am Bass Gas zu geben. Das ist mir dann schon wichtig, dass ich da Vollgas geben kann. Und ich bin auch ganz zufrieden damit. Nebst all den Instrumenten, die ich schon probiert habe, ist Bass wirklich das Ding für mich.
Ja, das passt auch gut.
Also wenn ich mir mal ein Urteil erlauben darf, ich hätte jetzt gedacht, du spielst schon seit vielen, vielen Jahrzehnten Bass. Weil das hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Das hat Hand und Fuß und da steckt auch Seele hinter.
Danke vielmals für das Kompliment.
Gerne. Das muss ich aber auch Larissa machen, eben nur nicht mit dem Bass, sondern eben auch mit der Gitarre. Wir haben ja auch vorhin ganz, ganz kurz die persönlichen Guitar Heroes kurz mal erwähnt. Bei dir, Larissa, da war es ja beispielsweise die Savatage-Fraktion oder auch die Jungs von Judas Priest und Iron Maiden. Jay, welcher Bassist fällt dir denn ein, wenn du so an deinen Personal Bass Hero denkst?
Jackie von Exodus, von Iron Maiden, Steve Harris. Natürlich ist auch Schmier von Destruction als Bassist ein Vorbild.
Ja. Larissa, möchtest du noch ein Vorbild hinzufügen?
Ja, ich würde sagen, auch da, mir hat eben sowohl Romana als auch mich extrem geprägt, durch dass ich zur Gitarrenlehrer war und einfach ein mega guter Gitarrist, ja.
Sehr cool. Zu guter Letzt, wo wir jetzt gerade so ein bisschen am Schwärmen sind, was sind denn eure 2 bis 3 Lieblingsalben für die einsame Insel? Also wenn ihr quasi nur 2 oder 3 Alben mit auf eine einsame Insel nehmen müsstet, welche wären das?
Exodus, Bounded by Blood.
Stark, sehr cool, ja.
Judas Priest.
Ja, ist für mich Painkiller.
Ja, voll Painkiller. Painkiller von Judas Priest. Und was nehmen wir noch?
Noch irgendwas Ruhiges?
Noch irgendwas Ruhiges? Nee, ruhig geht nicht. Mir fällt gerade kein drittes Album auf.
Kein Problem.
Ja, mir ist noch eins in den Sinn gekommen. Natürlich.
Gerne.
Maiden, the Number of the Beast.
Jetzt darf Larissa aber auch noch eins erwähnen.
Ja, wenn wir schon so viel davon gesprochen haben, würde ich noch eins von Destruction und eins von Gomorrah mitnehmen, oder?
Aber jetzt kommen wir in Fahrt.
Ja, das hast nochmals gesagt.
Ich glaube, am Schluss werden es dann 10 Alben.
Ja, genau. Ja, gut, dann ist es halt so. Ich meine, auf einer einsamen Insel sich dann nur mit 3 Alben zu beschäftigen, das wäre ein bisschen fies. Ihr Lieben, damit wäre ich auch mit meinen Fragen soweit am Ende. Möchte euch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön ausrichten, dass ihr so viel Zeit für uns und unseren Pommesgabel-Podcasts euch genommen habt. Möchtet ihr denn bezüglich The Witch of the North oder generell noch irgendwas loswerden?
Wir freuen uns auf nächstes Jahr und ja, wir wünschen alle Gesundheit und dass alle noch ein bisschen durchhalten mögen und danke für die Unterstützung von allen, von Fans, von unseren Freunden, von Schmier, von Damir. Wir hoffen, wir sehen uns bald live.
Das hoffe ich auch, denn das neue Album, das brennt quasi darauf, wirklich live auf die Bühne gebracht zu werden. Insofern, die Daumen sind gedrückt, die Chancen stehen ja nicht allzu schlecht. Die letzte Frage vorab, was ist denn euer momentaner Lieblingssong?
Das wäre von Gomorrah, Flames of Death.
Und deiner, Larissa?
Mein Lieblingssong ist seit 20 Jahren eigentlich immer Painkiller. Ändert nie.
Alte Liebe rostet nicht.
Genau.
Insofern, bei mir ist es Brainstorm, allerdings mit einem brandneuen Stück, nämlich Escape the Silence, das Album Walls of Skulls. Das müsste auch im August erscheinen über AFM Records. Das neue Burning Witches Album steht jetzt seit dem 28. Mai in den Startlöchern. Und damit nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch beiden.
Ja, danke. Ja, danke, war uns eine Freude.
Ja, geil.
Ihr Lieben, auch von mir ein ganz großes Dankeschön, auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder euren Lieblingspodcast begrüßen dürfen. Bis dann, ciao.